Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopfhalschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wie immer Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, heute sprechen wir wieder über Notfälle am Ohr.
Genau. Letztes Mal hatten wir über die entzündlichen Erkrankungen am Ohr gesprochen und damit machen wir jetzt in der Folge auch erstmal weiter. Und mal gucken, wie die Zeit ist, aber wenn wir die entzündlichen Erkrankungen abgeschlossen haben, dann könnte man vielleicht noch über Traumata sprechen.
Okay, genau. Und wir machen das Ganze an der Ohrmuschel und ich bin mal gespannt. Die Ohrmuschel ist ja eher so ein bisschen langweilig aus HNO-chirurgischer Sicht, sage ich mal, wie gut das klappt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Entzündungen an der Ohrmuschel an.
Bei den akuten Entzündungen an der Ohrmuschel sprechen wir jetzt aber nicht über diese Autoimmunerkrankungen, also keine autoimmunen Knorpelentzündungen, sondern wirklich wieder konkret Entzündungen, die zu einer notfallmäßigen Vorstellung führen. Und die Klassiker sind eigentlich das Ohrmuschel-Erysipel und die Ohrmuschel-Perichondritis. Beide sind sehr ähnlich und können auch zusammen mit einer Otitis externa auftreten, die wir in der letzten Folge ja besprochen hatten.
Genau, und deswegen passt das eigentlich auch schön zusammen. Und das Erysipel, das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen der Medizin, ist ja erstmal eine Hauterkrankung und wird in der Regel durch beta-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A ausgelöst. Und typischerweise hat man irgendwo eine kleine Hautverletzung. Oh, ich muss aber sagen, dass ich die ganz oft nicht nachvollziehen konnte.
Nebenbei muss man natürlich sagen, dass wir Erysipele auch in anderen Bereichen des Kopfes haben. Also klassisch im Gesicht. Und die sehen wir natürlich auch in unserer Notfallsprechstunde.
Klar. Und ich glaube, wir haben das beim Thema Nase noch gar nicht so genau erwähnt. Sollten wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Bleiben wir aber vielleicht nochmal beim Ohr. Also, beim Erysipel am Ohr, an der Ohrmuschel, gilt die Faustformel. Ist das gesamte Ohr gerötet, also auch das Ohrläppchen, können wir davon ausgehen, dass es sich sehr wahrscheinlich um ein Erysipel handelt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil bei der Perichondritis der Knorpel und die Knorpelhaut betroffen sind. Das bedeutet, dass hier das Ohrläppchen eben von der Rötung ausgespart ist.
Ich glaube, das prüfe ich nachher auch in der Staatsexamensprüfung. Mal gucken. Da muss ich nachher hinfahren und das macht für die Prüflinge dann doch Spaß, wenn es ein einfaches Thema ist. Gut, also genau so ist es. Ohrläppchen ausgespart, das ist die, würde eher für eine Perichondritis stimmen. Und wenn wir jetzt so Erysipele diagnostizieren, die können sich ja in der Haut relativ ungebremst ausbreiten. Und wir machen das dann hier so, dass wir die Grenzen einzeichnen und dann können wir Veränderungen besser beurteilen. Teilweise kann man auch ein Foto machen. Und typischerweise sollte man bei Entzündungen ja einen Abstrich machen, um den Erreger nachzuweisen, aber das bringt beim Erysipel meistens nichts. Und wir wissen ja in der Regel auch, dass es Streptokokken sind und dann kann man direkt eigentlich mit der Therapie starten. Wir wollen ja auch direkt therapieren, wir wollen ja nicht abwarten, es gibt keinen Grund zu warten.
Genau, bei der Therapie trifft man wieder der Satz zu Old but Gold. Also nach wie vor ist hier die Empfehlung Penicillin.
Genau, also Penicillin G, dreimal täglich, 10 Millionen Einheiten.
Als ich hierher gekommen bin, hatte ich gehört, dass die Kollegen der Dermatologie hier das immer für 10 bis 14 Tage IV-antibiotisch geben. Wir in der HNO machen das ja meistens kürzer und stellen dann so nach spätestens 5 Tagen auf eine orale Gabe um. Natürlich nur dann, wenn das Krankheitsbild auch auf unsere Therapie anspricht.
Genau, also deswegen die Einzeichnung, wenn wir sehen, das Ganze wird kleiner, es spannt weniger, die Patienten haben ja auch Schmerzen, die fühlen sich richtig krank mit so einem Erysipel, dann kann man das umstellen und was wir halt zusätzlich häufig noch machen, sind Umschläge, zum Beispiel mit Octenisept, das desinfiziert und kühlt ein bisschen und das Gute an Octenisept ist, da kein klassischer Alkohol drin ist, das brennt nicht.
Okay, weg von dem Erysipel. hin zur Periodontitis. Die können ja sehr ähnlich aussehen. Wir haben schon gesagt, die klare Unterscheidung ist, dass das Ohrläppchen eben in der Rötung ausgespart bleibt. Die Ursache kann hier ganz unterschiedlich sein. Da gibt es ganz häufig einen offensichtlichen Auslöser, also ein Otthämatom oder der Klassiker ist ein Piercing durch eben die Ohrmuschel oder eine andere Verletzung. Also man findet meistens eine Ursache und davon ausgehend gibt es halt dann eine Verletzung, vielleicht eine Mikroverletzung oder eine größere Verletzung an der Haut und darüber können dann die Erreger eindringen.
Okay, also man findet aber nicht immer eine offensichtliche Ursache. Also oft kommen die Patienten auch ohne offensichtliche Ursache. Hat man mal so oder so, ne? Also man muss auch dran denken, wenn man kein Piercing sieht, will ich vielleicht an der Stelle noch ergänzen. Aber hier ist eben ganz wichtig, dass man Abstrich nimmt, weil das Erregerspektrum viel heterogener ist. Habe ich auch nochmal nachgelesen. Früher dachte ich, es sind vor allem Staphylokokken, aber Pseudomonaden scheinen hier auch jetzt immer häufiger beteiligt zu sein. Und das ist ja interessanterweise der gleiche Kandidat wie bei den Gehörgangsentzündungen.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Detail, was man dann eben bei der Therapie berücksichtigen muss.
Genau, ne? Also topische Therapie kann relativ ähnlich sein, also Umschläge mit Octenisept oder Rivanol oder auch mit einer antibiotischen Salbe. Was wir hier häufig machen, was die Kollegen der Derma auch etwas kritisch sehen, weil es lokal allergen sein kann. Aber bei der systemischen Antibiose, da gibt es Unterschiede. Da muss man eben zwei Dinge berücksichtigen und das eine ist das Erregerspektrum und das muss eben Staphylokokken abdecken, aber auch Pseudomonaden und beide neigen ja eher zu Resistenzen. Ne? Also das ist das eine und das andere ist, der Knorpel ist ja ein bradytrophes Gewebe. Knorpel selber ist ja nicht durchblutet, der wird ja eigentlich nur über das Perichondrium ernährt und da braucht man eben ein Antibiotikum, was eine gute Gewebegängigkeit hat.
Früher war das für uns ja so ein bisschen ein No-Brainer. Wenn Knorpel betroffen war, gab es Clindamycin.
Ja, das war immer so. Ne? Knorpel ist gleich Clindamycin. Ne?
Genau, jetzt haben wir ja dieses Jahr im Mai eine neue S2K-Leitlinie bekommen, was die Antibiotikatherapie in der HNO angeht. Und hier ist die Empfehlung bei einer Perichondritis, Piperacillin mit Beta-Lactamase-Inhibitor oder IV-antibiotisch Piptaz, also Piperacillin-Tazobactam oder oral Levofloxacin. Und du hast vorhin gesagt, Erregerspektrum kann verschieden sein. Das heißt, wir machen schnell einen Abstrich, schauen dann nach dem Abstrichergebnis. Und wenn sich dann da Resistenzen ergeben, dann muss man vielleicht auf ein Reserveantibiotikum umschwenken. Vielleicht irgendwie Carbapeneme. Und da muss man einfach schauen, dass man den Erreger einfach erreicht.
Genau. Also beim Abstrich vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt zum Abstrich. Abstrich muss man als allererstes, bevor man irgendwas macht, muss man diesen Abstrich nehmen. Wenn man mit einer Antibiose gestartet hat, dann ist der Abstrich häufig schon gar nicht mehr verwertbar. Und gerade bei der Perichondritis kann so eine Behandlung auch ein bisschen länger dauern. Deswegen ist es gut, dass wir Reserveantibiotika haben, wie Levofloxacin, die eine sehr gute orale Bioverfügbarkeit haben und dann eben auch eine längere Behandlung im Nachgang ermöglichen.
Und gerade zu dem Stichwort Dauer der Therapie, selbst da gibt es in der Leitlinie keine wirkliche Empfehlung. Es gibt Untersuchungen, was 5 Tage, 10 Tage. Für 7 Tage gibt es relativ wenige Untersuchungen, aber da gibt es auf jeden Fall keine festgesetzten Tage, die man mindestens oder höchstens machen darf oder muss.
Also auch hier wieder ein bisschen gesunder Menschenverstand und Beobachtung und den Verlauf anschauen. Vielleicht nicht jeden Tag ein anderer Assistenzarzt, der das Ohr anschaut. Im Zweifel kann man sogar ein Foto machen, ne? Vielleicht nochmal, damit wir es nicht vergessen, zum Gesichtserysipel und dem Nasenfurunkel. Also bei Entzündung im Mittelgesicht kann es in seltenen Fällen zu einer unangenehmen, auch teils gefährlichen Komplikation kommen.
Genau, ist nicht ganz Ohr, aber du hast vorhin schon gesagt, wir sollten es besprechen.
Ist zu wichtig, ne?
Ist wichtig, wir hätten es in der Nasenfolge besprechen können, da hatten wir aber gar nicht so die entzündlichen Erkrankungen. Aber auf jeden Fall, wir besprechen es jetzt. Also Entzündung im Bereich des medialen Augenwinkels kann Probleme machen, denn da gibt es kleine Venen, diese sogenannte Vena angularis. Und diese drainiert in den Sinus cavernosus letztendlich. Und wenn es hier durch eine Entzündung eine Thrombophlebitis gibt, und das gibt es eben beim Erysipel oder beim Nasenfarunkel, dann kann es zu einer Sinus cavernosus Thrombose kommen. Und das wäre wirklich eine sehr gravierende Komplikation.
Ja, ich sage den Patienten immer, das ist die Geisterfahrervene. Das ist die einzige, die in die falsche Richtung geht, sozusagen. Ja, deswegen klinischerseits, wenn wir da eine Entzündung haben, testen wir einfach, ob es einen Druckschmerz im medialen Lidwinkel gibt. Ja, und wenn ja, dann kann man dieses kleine Gefäß chirurgisch verschließen. Ich muss zugeben, dass es relativ lange her ist, dass ich das gemacht habe und auch gesehen habe. Heute tendieren wir dazu, zu heparinisieren und eine systemische Antibiose zu geben. Aber es kann in Einzelfällen notwendig sein.
Genau, wichtig ist hier einfach nur, wie so häufig in der Medizin, man muss dran denken.
Ja, wie immer hast du recht.
Das war ein kurzer Exkurs und ich glaube recht erschöpfend. Gehen wir zurück zum Ohr.
Okay. Das war jetzt die elegante Überleitung zu Verletzungen der Ohrmuschel, würde ich sagen.
Sehr elegant, wie immer. Lass uns über Traumata sprechen.
Ja.
Bei Traumata der Ohrmuschel, typischerweise Schlag oder Abscherverletzung, wie beim Ringen, kann es zu einer Ablösung von der Knorpelhaut, also vom Perichondrium, vom Knorpel kommen. Und dann kriegen wir das sogenannte Odd-Hämatom oder in manchen Fällen auch ein Odd-Serum.
Genau, gibt es manchmal auch spontan. Also ab und zu habe ich schon Patienten gesehen, die haben das gehabt, ohne dass sie wissen, wie das passiert ist. Die Ursache ist auch gar nicht so kriegsentscheidend. Die Patienten sind eigentlich keine echten Notfälle. Also das ist jetzt nichts, was sofort behandelt werden muss. Die Patienten müssen nicht nachts um 3 chirurgisch saniert werden. Aber die kommen eben in der Notfallsprechstunde und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, das hier zu besprechen.
Genau. Ein Unfall passiert ja meistens ohne Termin. Deswegen kommen die Patienten auch in der Regel ohne Termin dann direkt. Entweder nachdem es aufgetreten ist, manchmal wurde auch schon vom HNO-Arzt eine Vorbehandlung eingeleitet, was ja vollkommen okay ist. Aber im Prinzip ist das sowas wie ein Septumhämatom am Ohr.
Stimmt. Also so habe ich das noch nie betrachtet, aber über Septumhämatom haben wir ja schon gesprochen. Da schert ja das Perichondrum auch vom Knorpel ab und auch da blutet es ein. Ja, und das ist vielleicht eine Besonderheit im Kopf-Hals-Bereich. So spezifische Komplikationen wegen Hämatomen sind ja an anderen Körperstellen eher selten. Ne? Wenn man so ein Hämatom am Oberschenkel hat, das baut sich ja mit der Zeit in der Regel ab. Auch ein Halshämatom baut sich ja mit der Zeit irgendwie ab.
Hämatome im Allgemeinen, wenn sie nicht zu groß sind, sind ja meistens recht unproblematisch.
Genau. Bei der Ohrmuschel ist es so, dass das Hämatom wie beim Septum eben auch nicht abtransportiert werden kann und deswegen vor Ort bleibt. Und das Resultat an der Scheidewand ist ja dann häufig, dass es eben abszidiert und dann der Knorpel abstirbt und das dann auch funktionelle und ästhetische Folgen hat mit Einsinken der Nase und einer Septumperforation unter Umständen. Und das ist bei der Ohrmuschel ja eher die Ausnahme, dass es sich akut bakteriell entzündet.
Ja, das sind die Probleme eher langfristig, weil das Ohr natürlich am Kopf sehr prominent ist und Veränderungen am Ohr und an der Ohrmuschel bei einer Kurzhaarfrisur sofort sichtbar sind. In der Maximalvariante entwickeln die Patienten dieses sogenannte Blumenkohlohr, was ich eine sehr schöne bildliche Beschreibung finde. Das haben häufig Ringe, also in dem Bereich sind mehrmals Hämatome aufgetreten. Und dann fangen diese Hämatome eben an zu fibrosieren und letztlich, das sieht meistens ziemlich unansehnlich aus. Und gerade beim Sport ist ja so, da kommt eine Verletzung auf die andere und so, die Ringer gehen halt auch nicht sofort jetzt wegen jeder Verletzung gleich zum HNO-Arzt.
Genau, deswegen ziehe ich meinen Jungs auch immer nur das Ohrläppchen lang und nicht oben die Ohrmuschel. Gut, was machen wir jetzt mit so einem Patienten, der ein Othämatom hat? Die Hämatome sind ja in der Regel immer an der Vorderseite der Ohrmuschel, also die Außenfläche, das, was man sieht, was vom Kopf weggerichtet ist. Und das Erste, was man ja so instinktiv machen würde, ist, man versucht es abzupunktieren.
Wobei die neueren Empfehlungen ja gar nicht mehr fürs Abpunktieren sprechen, sondern gleich eine chirurgische Versorgung. Weil das Abpunktieren sehr häufig so, dass das einfach nichts bringt, weil das nachläuft.
Genau, also das ist natürlich richtig. Man muss das immer von Fall zu Fall entscheiden, aber es ist so, wenn man abpunktiert, läuft es fast immer nach. Wenn es jetzt so ein kleines Hämatom am Cavum Concha ist, also quasi in dieser Ohrmuschel innen drin, dann kann man schon probieren, es abzupunktieren, weil eben das Wichtigste gar nicht das Abpunktieren ist, sondern der gute Druckverband danach. Und wenn das irgendwie außen ist, dann kann man das gar nicht so richtig gut stabilisieren. Wenn es im Cavum ist, geht das manchmal. Aber das ist jetzt so eine persönliche Erfahrung dazu. Ne?
Ziel der Therapie unterm Strich kann man vielleicht sagen, man muss einmal die Flüssigkeit wegkriegen. Man muss sicherstellen, dass keine Flüssigkeit mehr nachläuft. Und eben dadurch das Perichondrium wieder auf dem Knorpel anheften kann und anwachsen. Und um das zu verhindern, gibt es jetzt verschiedene Strategien. Wenn man die Flüssigkeit trainiert hat, kann man im Idealfall dann mit so Kompressen, also Kugeltupfer, eine Naht legen. Da geht man mit der Naht durch den Kugeltupfer, dann durch den Knorpel durch, also durch das ganze Ohr, geht wieder durch den Kugeltupfer und zurück und zieht das dann fest an, sodass man dann wirklich eine gute Kompression auf die Ohrmuschel bekommt. Und dann kann eigentlich überhaupt nichts mehr nachlaufen.
Genau, das ist auch ganz wichtig, damit das Perichondrium wieder anwachsen kann. Wir nennen diese Naht Matratzennaht. Und diese Naht ist, würde ich sagen, wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Kann man auch beim Abpunktieren grundsätzlich machen. Aber wie gesagt, Abpunktieren möchte ich hier nicht gar nicht so weit propagieren. Vielleicht nochmal zur eigentlichen Therapie.
Genau, ich hatte ja gesagt, man muss irgendwie die Flüssigkeit trainieren und zwar chirurgisch und das auch wieder so leicht gesagt, man macht eine OP, aber da gibt es auch wieder ganz viele unterschiedliche Techniken. Ich habe so gelernt, man kommt von retroaurikulär, macht den Zugang, da das Hämatom, wie du gesagt hast, in der Regel vorne sitzt, muss man einmal ein Knorpelfenster anlegen, weil man ja von hinten kommt, durch den Knorpel durch, also Knorpelfenster und dann kann eben das Hämatom und das Serum ablaufen. Wie hast du es gelernt?
Ja, auch so. Und das ist ganz interessant. Also die Technik habe ich jetzt beim jetzt nochmal nachschauen, ob sich was geändert hat, gar nicht so gefunden. Die meisten schreiben, dass sie einen Zugang von vorne machen, im Bereich der Antelix schneiden und das trainieren. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe das bisher immer so gemacht. Das kann man auch sehr schön in Lokalanästhesie machen. Das können auch die Assistenten sehr schön in Lokalanästhesie machen. Und man hat einfach sehr gute Ergebnisse. Und durch dieses Knorpelfenster, also erstens hat man keinen Schnitt vorne, sondern nur hinter dem Ohr und da heilt alles auch ein bisschen besser. Zweitens hat man eine Drainagemöglichkeit. Das heißt, wenn du diesen Kugeltupfer eben einnähst, quetscht du gerade noch so das letzte bisschen Flüssigkeit durch dieses Knorpelfenster raus. Und deswegen ist das persönlich auch der Zugangsweg, den ich propagieren würde. Von hinten sozusagen ein kleines Schnittchen machen, Knorpelfenster anlegen, trainieren und dann Matratzennähte anbringen.
Gut, ich glaube zum Othämatom, Otserum haben wir dann schon genug besprochen. Dann würde ich sagen, von der Zeit her sind wir ganz gut. Lass uns dann noch über Verletzungen der Ohrmuschel sprechen, die ein bisschen komplexer sind. Und da haben wir ja Amputationsverletzungen. So ein Otthämatom ist ja in der Regel steril, Haut ist verschlossen. Bei einer Amputationsverletzung haben wir eine offene Wunde, eine offene Verletzung. Und es sind vielleicht sogar Teile vom Ohrknorpel, von der Ohrmuschel abgerissen. Und sowas sehen wir ja recht häufig, auch aus dem Alltag, gerade der Sturz mit dem Fahrrad.
Ja. Aber auch zum Beispiel die Hundebissverletzung. Also wir haben natürlich auch Evander Holyfield, dass ein Mensch reinbeißt, aber das habe ich persönlich einmal nur gesehen. Häufiger habe ich gesehen Hundebissverletzungen, ziemlich hässliche Hundebissverletzungen auch. Also uns kommt kein Hund mit kleinen Kindern ins Haus. Und ja, das musste ich schon ein paar Mal behandeln. Und das Schlimme ist eben nicht nur dieses physische Trauma, also dieses zerkaute Ohr, was man dann wieder richten muss, sondern eben auch dieses emotionale Trauma, weil das häufig eben auch der eigene Hund war. Ne?
Ja, und eine Bissverletzung im Gesichtsbereich finde ich bei Kindern gerade wirklich sehr schlimm. Hier ist halt immer wichtig, dass man eine antibiotische Abschirmung macht und sehr zeitnah dann eben die Verletzung auch versorgt. Also hier auch gleich handelt.
Ja, es muss natürlich nicht immer alles kompliziert, schwierig und gefährlich sein. Also solange jetzt nichts total amputiert ist, dann nähen wir es einfach zusammen. Ne? Also der Knorpel wird dann in der Regel mit PDS-Nähten versorgt. Die sind, die bleiben ein bisschen länger und man braucht dann eben auch eine etwas längere Antibiose, weil man will auf gar keinen Fall in den Knorpel eine Entzündung reinkriegen. Wenn man da eine Entzündung reinkriegt, dann wird es in der Regel hässlich. Ja. Musstest du schon mal große Amputation, Totalamputation oder sowas an der Ohrmuschel versorgen?
Eine Totalamputation zum Glück noch nicht. Das ist auch eher selten. Es ist ja meistens schon so, dass es nur eine Teilamputation ist. Das heißt, es gibt noch eben eine gewisse Gewebebrücke und dann sind die Chancen ja gut, wie du sagst. Man kann es einfach in Anführungszeichen wieder zusammennähen.
Genau. Also vielleicht ist auch eine wichtige Message hier für Nicht-HNO-Ärzte, weil häufig kriegen wir ja Patienten nachts überwiesen. Es ist das an der Ohrmuschel, es muss ein HNO-Arzt machen. Würde mein Chef so unterschreiben? Ja, ist richtig, aber es ist manchmal ja nicht möglich. Wenn eine Gewebebrücke da ist, in der Regel sind die Chancen gut. Ne? Wenn jetzt so ein Stück ganz ab ist, also eine Totalamputation, bei so kleinen Stücken unter 1,5 Zentimeter, sagt man Pi mal Daumen, lässt sich es in der Regel ganz gut wieder annähen. So ein kleiner Trick ist, dass man die Haut von der noch vorhandenen Ohrmuschel mobilisiert und ein bisschen drunter zieht. Dann hat man eine ganz gute Ernährungsbrücke. Das ist das, worum es geht. Und bei größeren Stücken, ja, da nekrotisiert das dann oft leider.
Ja, bei größeren Amputationen gibt es ja Ansätze, dass man sagt, man reinigt die Wunde zunächst mal und versorgt die primär und rekonstruiert das Ohr dann eben mehrzeitig. Und da gibt es ja schön beschriebenes Vorgehen, dass man auf dem Mastoid unter der Haut eine Tasche bildet und dort zunächst mal den Knorpel so zwischenparkt, bis die Wunde abgeheilt ist und bis vielleicht auch eine Entzündung raus ist. Und dann kann man eben mit diesem konservierten Knorpel später wieder das Ohr aufbauen.
Ja, da sind unglaublich viele Techniken beschrieben, muss man sagen, die teilweise auch, manche sind auch relativ kompliziert. Es wird ja von manchen Autoren auch favorisiert, direkt eine mikrochirurgische Rekonstruktion zu machen. Da muss erstmal nachts jemand da sein, der das machen kann. Und dann ist das andere, dass es dann, wenn es so große Verletzungen sind, die Wunde ja oft kontaminiert ist und dann auch manchmal der Gefäßstiel, die Gefäßversorgung nicht richtig passt. Und ja, dann kauft man sich unter Umständen dann noch ein größeres Problem ein. Ne?
Okay, ich glaube, das ist auch das, was man zu Ohrmuschel-Teil- und Vollamputation jetzt mal sagen kann. Dann wären wir vielleicht schon mit der Folge über entzündliche Ohrerkrankungen und Amputationen oder Verletzungen am Ohr fast am Ende.
Eine kleine, vielleicht für unseren Chef noch, weil er das immer wieder gebetsmühlenartig sagt, weil es vergessen wird, das Thema Piercing an der Ohrmuschel vielleicht erwähnen. Da gibt es ja mehrere Dinge, die man da berücksichtigen muss. Das eine ist, beim Piercing an der Ohrmuschel, wenn es da zu Entzündungen kommt und man dann in irgendeiner Form chirurgisch behandeln muss, zahlt es die Krankenkasse gar nicht, ne?
Das wissen viele nicht. Aber ja, das ist so. Das ist ja eine freiwillige Sache, die man da gemacht hat, genauso wie Tattoos. Und das ist eigentlich nicht von der Krankenkasse abgedeckt.
Ja, genau. Und also Piercings im Allgemeinen muss man das bedenken. Ich kann mich hier an noch Minderjährige erinnern, die dann auch Zungenpiercings hatten, wo man das eigentlich hätte in Narkose entfernen müssen, wo die Eltern das nicht wollten, weil es zu teuer ist. Ne? Also der Piercing ist halt schon so eine Sache, das hat eben diese eine legale Komponente, dass man da möglicherweise in Regress genommen wird. Das andere ist, jetzt zum Beispiel aus Sicht eines Ohrchirurgen, ne, wenn ich jetzt so ein Piercing durch einen Tragus jage oder an einer blöden Stelle an der Ohrmuschel, dann steht mir dieser Knorpel später auch nicht mehr zur Verfügung, wenn ich ihn für eine Rekonstruktion brauche. Und es kommt eben zu diesen Entzündungen. Also man sollte sich das wirklich gut überlegen, ob man ein Piercing an der Ohrmuschel macht. Es gibt geschicktere Stellen als die Ohrmuschel.
Da bin ich jetzt gespannt, was du mit geschickteren Stellen meinst. Was es auch noch geben kann als Reaktion auf ein Piercing, ist ein Keloid.
Oh ja.
Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was viele nicht kennen und wissen und beachten. Da sollte man einmal sich Bilder anschauen, wenn man sich überlegt, bevor man da so ein Piercing an der Ohrmuschel macht.
Ja, genau. Also können wir, ich glaube, wir kommen, man merkt ja schon, wir sind ja eher so die etwas lockeren, entspannteren Oberärzte, was so manche Sachen angeht. Aber bei Piercing, da bin ich relativ klar, davon halte ich überhaupt gar nichts an der Ohrmuschel.
Dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt die Ohrmuschel umfänglich besprochen. Ich versuche mich mal an einer kurzen Zusammenfassung. Wir haben zunächst einmal ein bisschen über akute Erkrankungen im Sinne von Entzündungen gesprochen. Da hatten wir das Krankheitsbild der Perichondritis und des Erysipels. Da Hinweis aufs Ohrläppchen gucken, da kann man die eigentlich gut unterscheiden. Dann hatten wir Traumata und hier das Othämatom. Und wir hatten gesagt, Ziel der chirurgischen Behandlung ist, die Flüssigkeit zu evakuieren und am Nachlaufen zu hindern, also da eine gute Kompressionsverband, Kompressionsnähte. Und wir haben dann zum Schluss jetzt nochmal über offene Verletzungen der Ohrmuschel gesprochen, also Teilamputation, Komplettamputation und das Piercing.
Genau, wie immer tipptopp zusammengefasst.
Okay, dann bleibt mir für heute noch zu sagen, wir freuen uns, wenn ihr Feedback für uns habt. Schreibt uns unter halsüberkopf@med.uni-tübingen.de. Und dann war das Folge 25 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT.